Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was war heute in der Kleinstadt Klütz los? Wessen große Kunst wird in Lübeck gezeigt? Und wie können wir uns auf unser Gemeingut besinnen? Themen dieser Stunde. Das Uwe-Johnson-Literaturhaus in der kleinen mecklenburgischen Stadt Klütz. In der vergangenen Woche machte es große Schlagzeilen, denn die Kommunalpolitik lud den Publizisten Michel Friedmann mit fadenscheinigen Begründungen aus, über die weiter spekuliert wird. Dem Penn Berlin war auch nach dem Rücktritt des Klützer Bürgermeisters nur eines wichtig, darüber zu sprechen, dass Politik sich in Kunst und Kultur nicht einzumischen habe. Unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, war deshalb heute Nachmittag in Klütz. Wo fand die Veranstaltung des Penn Berlin statt? Wie viele Menschen waren dabei?
3000 Einwohner hat die Stadt und gekommen waren ja mehrere hundert. Also der Marktplatz war zu 2/3 gefüllt mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft. Und damit meine ich vor allem, sie kamen aus Lübeck, Kiel, Berlin, Schwerin. Viele verbringen gerade ihren Urlaub an der Ostsee, wollten vorbeischauen. Aber es haben eben auch sehr viele Menschen, die in Klütz leben oder in den umliegenden Gemeinden den Weg zu der Kundgebung des Penn Berlin gefunden. Der hatte eine Bühne samt professioneller Schallung aufgebaut und wurde vor allem von Thea Dorn und Dennis Yücel vertreten. Dazu auf der Bühne Oliver Hinz, das ist der Chef des Uwe-Johnson-Literaturhauses Klütz, und eben Michel Friedmann, der Frankfurter Publizist und seines Zeichens Penn-Gründungsmitglied. Die hielten eine kurze Rede. Und vor der Bühne viele Menschen mit selbstgebastelten Plakaten oder Papierherzen. Die meisten davon zeugten von Solidarität mit Bürgermeister Mevius, der vorigen Freitag seinen Rücktritt erklärt hatte. Und nach den Reden hat Thea Dorn dann schließlich Folgendes erklärt.
Das war bisher eine Veranstaltung, bei der genau der zivilisierte Geist geherrscht hat, den wir uns erhoffen. Und Sie werden die Gelegenheit haben, Ihre Kritik, Ihre Bedenken, wenn Sie meinen, die gab es auch Missverständnisse auf Seiten von Herrn Hinz. Das ist Ihr allerbestes Recht, das so zu sehen. Hier vorne, Dennis Yücel und der Herr neben ihm haben Mikrofone. Also hiermit ist die Diskussion für den Marktplatz eröffnet.
Und hat die Diskussion lebhaft stattgefunden?
Die hat stattgefunden. Es haben sehr viele Menschen die Chance ergriffen, Fragen zu stellen oder ihre Anmerkungen zu machen. Und es ist Gott sei Dank auch beim zivilisierten Ton geblieben. Es hat zwar zwischendurch immer mal auch Zwischenrufe gegeben oder auch Buhrufe, vor allem wenn Oliver Hinz aufgetreten ist. Aber im Großen und Ganzen ging das absolut zivilisiert und überhaupt nicht übergriffig von über die Bühne.
Der Chef des Literaturhauses, Sie haben ihn gerade erwähnt, hatte die Angelegenheit ja publik gemacht. In den letzten Tagen war nichts mehr von ihm zu hören. Wie würden Sie die Runde des heutigen Tages mit dem Anspruch zu vermitteln, dass Politik sich nicht in Kunst und Kultur einmischen darf, in Klütz aufgenommen und diskutiert wurde?
Ja, also es ist diskutiert worden. Die meisten Leute haben in der Fragerunde dann zwar doch immer wieder festgestellt, Moment mal, wir wissen immer noch nicht so richtig, was hat nun eigentlich den Literaturhauschef Oliver Hinz dazu verleitet, Michel Friedmann von einer Veranstaltung auszuladen, die ja erst in einem Jahr stattfinden sollte. Es gäbe da doch mehrere Erklärungen seinem Umlauf, was war quasi gehauen und gestochen. Und nach etwa 2 Stunden, als dann die Veranstaltung langsam zu Ende ging, gab es noch mal eine Frau, die sagte, also es tut mir leid, ich gehe jetzt auch nach Haus, aber ich weiß es immer noch nicht. Warum wird denn diese Frage nicht beantwortet? Und das ist deswegen so wichtig, weil ja auf der Erklärung so sehr vieles beruht. Wenn es nämlich tatsächlich so gewesen ist, wie Hinz zunächst sagte und wie auch Michel Friedmann heute mehrfach wiederholt hat, dass es vor allem begründet worden sei mit Sicherheitsproblemen und Fragen der Sicherheit vor zum Beispiel rechten Aufmärschen, dann ist natürlich die nächste Frage, ja, muss man davor einknicken? Und ist das etwas, wo man sagt, ja, da gehört doch Zivilcourage dazu? Und kann überhaupt ein Bürgermeister tatsächlich so etwas veranlassen, obwohl doch eine Kultureinrichtung wie dieses Literaturhaus eigenständig Entscheidungen treffen darf? Und dann sind wir tatsächlich bei einem Thema, das dann letztlich auch besprochen worden ist, zum Beispiel von dieser Frau.
Wir haben hier eine eigenständige kulturelle Institution, die hat einen Leiter. Der hat ein künstlerisches Programm entwickelt und Michelle Friedmann ist ein Teil davon. Und keine der lokalen Politikerinnen oder Politiker hat das Recht, das in Frage zu stellen. Es geht um Kunstfreiheit, die durch unser Grundgesetz geschützt ist.
Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Bürgermeister oder Politik eine Absage formuliert an einen Bürger dieses Landes, der von einer Institution dieser Stadt eingeladen wurde? Wie maß sich Politik an, einen Menschen auszuladen? Und wenn Sie sagen, es war kein Antisemitismus, was war es dann?
Ja, was war es dann?
Das war Michelle Friedmann und zwar am Ende dieser Veranstaltung. Was war es dann? Das ist natürlich eine Frage, die viele Klützer geradezu fassungslos gemacht hat, weil man hatte nun gerade schon eine Woche über dieses Thema gesprochen, dann heute 2 Stunden beieinander gestanden. Wer immer das Wort ergriffen hat, hat über Antisemitismus gar nicht viel geredet, sondern man war schon dabei zu gucken, rechtsradikal, ausländerfeindlich, antisemitisch ist in Klütz niemand. Das war jedenfalls nie irgendwie etwas, was zu dieser Ausladung geführt haben soll. Und Michelle Friedmann hat am Ende dann doch dieses Thema auf diese Art und Weise so in den Raum gestellt, über den Marktplatz von Klütz geworfen. Das hat viele doch etwas perplex gemacht. Das war schon mein Eindruck.
Silke Hasselmann über den Nachmittag in Klütz auf Einladung des PEN. Shilpa Gupta ist 1976 in Indien geboren worden und hat in Mumbai Bildhauerei studiert. Das Handwerk für ihre Installation, aber eben auch für ihre Objektkunst, die in den letzten Jahren weltweit präsentiert worden sind und sich mit Meinungsfreiheit und Menschenrechten genauso beschäftigen wie mit Kulturen und Religion. Die erste Einzelausstellung in Deutschland hat Shilpa Gupta nun in Lübeck. Claudia Wheeler über We Last Met in the Mirror.
In einem abgedunkelten Raum hängen Mikrofone von der Decke, umfunktioniert zu Lautsprechern, aus denen Protestlieder aus aller Welt und verschiedenen Epochen zu hören sind. Jedes Lied wird in verschiedenen Sprachen gesungen. Die Songs gehen fließend ineinander über und bilden eine polyphone Soundcollage. Die Besucher tauchen ein in eine globale Protestbewegung.
So you have a song like Bella Ciao, which came from the rice weeders, women rice weeders.
Es gibt das Lied Bella Ciao, das wurde von italienischen Reispflückerinnen gesungen im 19. Jahrhundert. Später wurde das Lied von den italienischen Partisanen aufgenommen und hat sich dann immer weiter verbreitet, bis zu den Bauernprotesten in Delhi vor 3 Jahren. Die Menschen tragen die Lieder weiter und halten sie so am Leben.
They keep the voice alive when they carry it from one place to another.
Die indische Künstlerin Shilpa Gupta verhandelt in ihren Arbeiten politische Themen wie Zugehörigkeit, Zensur, staatliche Willkür und den Widerstand dagegen. Ein zentrales Thema bei ihr ist die Sprache, so Noora Dhirani, Direktorin der Kunsthalle St. Annen und Kuratorin der Ausstellung.
Es geht um die Macht der Sprache als ein Instrument des Widerstandes, aber auch als ein Instrument der Kontrolle. Das taucht immer wieder auf, entweder im Geschriebenen oder im Gesungenen spielt das Wort eine wichtige Rolle.
Das Politische ist bei Shilpa Gupta immer subtil verpackt, wie in ihrer Installation »Spoken Poem in a Bottle«. In einem Holzregal stehen 100 Glasflaschen in verschiedenen Formen und Größen. In jede Flasche hat die Künstlerin ein zensiertes Gedicht gesprochen und sie dann verschlossen. Jede Flasche bewahrt so eine Stimme, die zum Schweigen gebracht werden sollte.
They're based on 100 poets who've been imprisoned, so they're poets from different parts of the world.
Das sind 100 Dichter, die alle im Gefängnis saßen. Sie kommen aus verschiedenen Teilen der Welt, alle wurden verfolgt, weil sie kritisch waren. Und individuelle Stimmen sind oft kritisch und leider wird der Raum für solche Stimmen immer kleiner.
Unfortunately, the space for listening is shrinking more and more.
Shilpa Gupta lebt und arbeitet in Mumbai, in einer der größten Städte der Welt, in der über 200 Sprachen gesprochen werden. Religiöse Spannungen und Ausgrenzung von Minderheiten nehmen dort immer weiter zu.
Wenn du durch die Straßen läufst, hörst du viele Sprachen und Dialekte. Manche kennst du, andere nicht. Es ist eine Migrantenstadt, eine Stadt, die sich ständig verändert. Mumbai ist sehr aufgeladen. Ich weiß nicht, ob ich woanders genauso arbeiten könnte.
Diese lokalen Beobachtungen verknüpft Shilpa Gupta mit globalen Fragen und bringt sie mit wenigen künstlerischen Mitteln auf den Punkt. Wie in ihrer Arbeit 2652. Diese Zahl leuchtet in der Lübecker Ausstellung in Neonfarben von der Wand. Das sind die Schritte, die die Künstlerin zwischen Klagemauer, Al-Aqsa-Moschee und Grabeskirche in Jerusalem zurückgelegt hat. Mit nur einer Zahl macht sie deutlich, auf welch engem Raum sich der Konflikt zwischen den drei großen Religionen abspielt. Die Länge der Grenze zwischen Indien und Pakistan, wo es immer wieder zu Konflikten kommt, hat sie mit Garn vermessen. Aufgewickelt ist diese Grenze so groß wie ein Fußball. Noch einmal Kuratorin Noora Dhirani.
Sie bringt Kunst und Leben sehr stark zusammen. Sie nennt es ja auch Everyday Art, also Alltagskunst. Es ist wenig aggressiv, sondern auf eine sehr subtile Weise gelingt es ihr, viele Menschen anzusprechen.
Bei Shilpa Gupta werden die Besucher oft Teil ihrer Kunstwerke, wie in der Installation Stars. Mehrere hundert Wachssterne liegen auf dem Boden. Die Sterne stammen von Flaggen anerkannter und nicht anerkannter Staaten und stehen symbolisch für die Idee eines Nationalstaates. Eine politische Einheit, die für Shilpa Gupta fragwürdig bleibt, weil sie Minderheiten ausschließt, so Kuratorin Noora Dhirani.
Die Anzahl, die sich auf dem Boden verstreut finden lässt, entspricht dem Körpergewicht der Künstlerin. Und die Besuchenden sind eingeladen, jeweils einen Stern zu entnehmen. Und dadurch auch die Frage, was ist eigentlich Identität, was ist ein Staat, was sind Grenzen, dadurch so ein bisschen in Frage gestellt werden.
So wird sich die Installation und, wenn es nach der Künstlerin geht, auch die Idee eines Nationalstaates schrittweise auflösen. Shilpa Gupta gelingt es, mit politischen Bildern komplexe Fragen in eine universelle Sprache zu übersetzen. Es sind Bilder, die lange nachwirken, vielleicht gerade auch deswegen, weil sie leicht zu fassen sind und keinen doppelten Boden haben. Und so bringt Shilpa Gupta Kunst nicht nur ins Museum, sondern unter Menschen.
Shilpa Gupta, ihre erste Deutschland-Ausstellung ist in der Kunsthalle St. Ann in Lübeck zu sehen. Und Fazit bleibt in Variationen beim Thema. Allmende, ein Begriff aus dem Mittelalter, was ursprünglich den Besitz einer Dorfgemeinschaft an Wasser, Weide und Boden bezeichnete, erlebt in der ökologischen Krise eine Renaissance. Wie können die Grundlagen des Lebens in Vergesellschaftung vor staatlichem Zugriff einerseits und dem Kapitalismus andererseits geschützt werden? An der Uni Köln hat dazu heute eine internationale Konferenz begonnen. An Commoning heißt sie und ist das Thema der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Ihr Vorsitzender ist Martin Zillinger. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was meint Commoning mit Blick auf das kulturelle Erbe? Inwiefern haben die Menschen, die unter Kolonialismus gelitten haben, die Macht zu bestimmen, wie über sie und über diese Zeit erzählt wird?
Wir haben verschiedene Diskussionen dazu. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das bleibt eine große Herausforderung auch für die Zukunft, nicht nur für die Ethnologie, sondern ich glaube auch für die deutsche Gesellschaft und für die Museumslandschaft, weil die Gesellschaften im globalen Süden verstärkt um ihre Kulturgüter kämpfen. Das Problem, was sich immer mehr zeigt, ist, dass es alleine daran hakt, dass die Menschen gar nicht ganz genau wissen, was alles in Europa liegt und wir Wege finden müssen, in Kontakt zu treten, um gemeinsam Wege zu finden, zu identifizieren, was wichtig ist, was zurückgegeben werden sollte oder wo überhaupt ein Wissen wieder zurückgebracht wird über Objekte, die im Kolonialismus entwendet worden sind. Ich war kürzlich mit der Kunsthistorikerin Anna Bruce für ein Projekt des Deutschen Zentrums Kulturverluste in Papua-Neuguinea. Und da ging es um ein Kunstwerk, was als Meisterstück ozeanischer Kunst in europäischen Kunstmuseen gezeigt wird, oft gerne mit Picasso. Und diese Menschen, die wir da aufgesucht haben und gefunden haben, die wussten noch nicht mal ganz genau, dass dieses Kunstwerk noch existiert. Sie wussten aber noch, dass es ihnen weggenommen worden ist. Und sie wussten auch noch, dass der deutsche Missionar ihnen dafür 3 Stück Seife, eine Zeitung und etwas Tabak angeboten hat. Und sie wissen auch, dass diese Kunstwerke in unseren Märkten riesige Preise erzielen. Und wir müssen jetzt Wege finden, Kontakt aufzunehmen, mit Experten und Partnern in Museen im globalen Süden zusammenzuarbeiten und herauszufinden, wie wir dieses koloniale Unrecht übersetzen können in eine neue Form der Zusammenarbeit und neue Verbindungen herstellen können. Und auch das bedeutet Commoning, dass wir hier eine neue Verbindung herstellen und eine gemeinsame Plattform versuchen zu kreieren, wo wir gemeinsam an diesen Geschichten arbeiten, aber auch gemeinsam daran arbeiten, was die Zukunft dieser Sammlung sein kann.
Wenn jetzt auf der Jahrestagung pragmatische Wege angegangen werden und verbessert werden sollen. Was steht dann am Ende bzw. in der Überschrift der Jahrestagung, was die Vergesellschaftung angeht?
Naja, das, was wir jetzt besprochen haben, das betrifft die spezifische Frage des Kulturerbes, die spezifische Frage, wie wir Dinge zugänglich machen, vergemeinschaften oder manchmal auch der Vergemeinschaftung entziehen. Ne? Dass wir auch aushalten müssen, dass uns beispielsweise Herkunftsgesellschaften sagen, nee, das ist gar nicht für euch, das ist auch nicht für die Gemeinschaft, das ist etwas, das für uns ist und was wir auch nicht teilen wollen und können. Und dann geht es wirklich auch um Form von Entvergemeinschaftung als eine Form von Widerstand von so einer Form von kolonialem Extraktivismus, Entwenden, wie wir das in der Vergangenheit ja zu Genüge hatten. Aber der Kongress beschäftigt sich auch mit der Frage, was eigentlich ein Gemeingut ist in Zeiten großer Krisen, die wir gerade durchleben, von klimatischen Krisen, von ökologischen Krisen und wo die Frage ist, wie wir das als eine gemeinsame Herausforderung begreifen können, um in einen Kontakt zu treten und Gemeinsamkeiten zu identifizieren und gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele und eine Kooperation kommen, auch die Erde sozusagen gemeinsam zu erhalten, wenn man so will. Und das sind klassische Fragen der Commons oder auch der Allmende. Wie können wir Ressourcen, die von Staaten vereinnahmt werden oder die privatwirtschaftlich ausgebeutet werden, wie können wir die eigentlich verwandeln in eine gemeinsame Grundlage für solidarisches Kooperieren, für ein solidarisches Wirtschaften?
Würden Sie jetzt sagen, dass es Zeiten gab, in denen das alles zu überdenken, zu diskutieren und Visionen zu schaffen schon mal einfacher war als gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir alle leben?
Also wir sind in der Tat in Zeiten, die sich durch eine zunehmende Fragmentierung auszeichnen, ne? Wo Identitätspolitiken eigentlich den Abbruch von Beziehungen verlangen, wo wir uns einigeln, voneinander abwenden, obwohl die Herausforderungen, vor denen wir stehen, von uns verlangen, dass wir eigentlich zusammenkommen und gemeinsame Beziehungen aufbauen und versuchen, gemeinsame Probleme anzugehen. Und eine Option, um darüber nachzudenken, das ist eben diese Frage der Commons, des Vergesellschaftens. Die Sozial- und Kulturanthropologie hat sich seit ihren Anfängen mit solchen Sachen beschäftigt. Ein klassisches Beispiel sind Bewässerungssysteme, die gemeinschaftlich bewirtschaftet werden, von den Alpen bis nach Indonesien. Der Punkt ist, dass diese Form der Vergemeinschaftung und der gemeinschaftlichen Nutzung, dass dies diese Form nach der neoklassischen Wirtschaftstheorie, mit der wir unsere Welt gestalten, eigentlich gar nicht geben dürfte. Weil hier wird davon ausgegangen, dass es immer um Nutzenmaximierung gehen muss, auf Kosten anderer und der Umwelt. Die Ethnologie hat schon sehr früh herausgefunden, dass das einfach nicht stimmt. Dass wir, wie wir auch mit der Natur gemeinsam leben können, ohne sie zu zerstören. Und wir sehen immer wieder, dass in Zeiten von Krisen die Menschen auch auf solche Formen des Teilens zurückfallen. In Argentinien sehen Sie das, wo die neue Wirtschaftspolitik die Mittelschicht in Armut gestürzt hat und die jetzt anfängt, so Netzwerke aufzubauen, wo sie sich gegenseitig unterstützen, tauschen, wo sie sich der Privatisierung und Profitmaximierung entziehen. Also diese Form von Vergemeinschaftung, von Commoning, das ist eigentlich der Felsen, auf dem unsere Gesellschaften überleben. Davon gibt es ganz viele Dokumente und Dokumentationen in den ethnografischen Archiven, die die Ethnologie erarbeitet hat. Und das ist das, worauf wir uns vielleicht auch besinnen müssen, um die Probleme der Gegenwart und der Zukunft gemeinsam angehen zu können.
Das meint, im Gedächtnis der Menschheit ist das Teilen, das Gemeinsame, eigentlich die beste aller Welten, noch erhalten.
Also auf jeden Fall ist es eine Strategie, die uns zur Verfügung steht, die in Zeiten von Krisen immer wieder auch neu definiert wird und neu zur Geltung gebracht wird. Wir sehen, dass das funktioniert. Wir brauchen dafür aber die Bereitschaft, uns aufeinander einzulassen und dem auch Zeit zu geben, weil das demokratische Prozesse sind, die Zeit brauchen und die eine gewisse Form von Langsamkeit voraussetzen, damit wir gemeinsam im Austausch miteinander und ja in partizipativer Form Lösungen finden, wie wir Dinge gemeinsam organisieren können.
Sagt Martin Zillinger, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie, über den Kongress, die Jahrestagung Uncommoning bis zum 2. Oktober in Köln an der Universität. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch erfolgreiche Tage.
Vielen Dank.
Weiter geht's mit Michael Mellinger.
Ein Konzert des Rappers Chefcat im Haus der Kulturen der Welt in Berlin ist abgesagt worden. Eigentlich sollte er dort am 7. Oktober performen, dem zweiten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Unter anderem Kulturstaatsminister Weimar und die jüdische Gemeinde hatten den Auftritt vorab kritisiert. Der Grund? Auf mehreren Instagram-Posts trägt der Musiker ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel. Der Organisator der Veranstaltung, ZDF-Moderator Jan Böhmermann, teilte jetzt mit, man sehe und höre den Einspruch, insbesondere auch von jüdischer Seite. Da man die Integrität der Veranstaltung nicht mehr garantieren könne, nehme man dies zum Anlass, das Konzert an diesem Tag abzusagen. Die Politikwissenschaftlerin Maria Kanitz sagte im Deutschlandfunk, sie kritisiere auch in diesem Fall ein strukturelles Antisemitismusproblem im Musikbetrieb.
Fakt ist, am 7. Oktober vor 2 Jahren war für viele schon sehr klar, gerade auch im Musikbetrieb, dass durch Israel ein Genozid stattfindet. Jüdinnen und Juden wurde bis heute keine einzige Sekunde des Innehaltens, des Trauerns und des Verarbeitens dieses Tages, was es auch für die jüdische Diaspora, für Jüdinnen und Juden weltweit bedeutet, was am 7. Oktober passiert ist, dann an einem Tag wie diesen, diese Sensibilität nicht walten zu lassen und zu schauen, vorher zu schauen, was das bedeutet, das kann man definitiv kritisieren.
Die Politikwissenschaftlerin Maria Kanitz. In München hat heute der Prozess der Verwertungsgesellschaft GEMA gegen den US-Konzern OpenAI begonnen. Die GEMA will gegen die unlizenzierte Wiedergabe von Songtexten im Chatbot von OpenAI vorgehen. Der Vorwurf? Das Unternehmen habe Texte von 9 bekannten deutschen Liedern nicht nur zum Trainieren der KI benutzt, was unstrittig ist, vielmehr habe das System sie memorisiert, also letztlich für eine gewisse Weise abgespeichert und damit vervielfältigt. Die Vorsitzende Richterin Elke Schwager deutete zu Beginn des Prozesses an, in allen zentralen Punkten eher den Argumenten der GEMA zu folgen. Ob es im Laufe des Prozesses mit einem Streitwert von 600.000 Euro auch dabei bleibt, ist allerdings offen. Der ukrainische Journalist und Menschenrechtsaktivist Maxim Butkevich ist mit dem Václav Havel Menschenrechtspreis des Europarates ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung in Straßburg sagte Butkevich, er nehme den Preis auch im Namen ukrainischer Kriegsgefangener und Zivilisten entgegen, die von Russland illegal inhaftiert seien. Butkevich ist Mitbegründer des Menschenrechtszentrums SMINA und des Radiosenders Romatske Radio. Trotz pazifistischer Überzeugung trat er nach Kriegsbeginn der ukrainischen Armee bei und verbrachte über 2 Jahre in russischer Gefangenschaft. Neben ihm waren die georgische Journalistin Zia Amaglobeli und Ulvi Hassanli aus Aserbaidschan nominiert. Beide konnten wegen Inhaftierung nicht anreisen. Der mit 60.000 Euro dotierte Preis wird jährlich für herausragendes Engagement für die Menschenrechte verliehen.
Wenn Helga Götze wüsste, dass eine Ausstellung ihr Leben würdigt, sie würde sich bestimmt freuen. Vor 7 Jahren ist diese außergewöhnliche Frau gestorben, im Alter von 86 Jahren. Warum sie so außergewöhnlich war, schildert Matthias Dell. Denn es gibt in Berlin gerade eine Ausstellung, in der auch historisches Filmmaterial eine Rolle spielt, um Helga Götze zu verstehen.
Liebe Zuschauer, der Film, den wir Ihnen heute fürs Podium zeigen, mag für viele von Ihnen zunächst schockierend sein. Das wollte ich vorausschicken. Aber nun schauen wir uns erst mal an.
August 1973, ARD. Es braucht eine Triggerwarnung für den Einspielfilm. Zu sehen ist ein gewöhnliches Wohnzimmer. Mutter, Vater, 2 von eigentlich 7 Kindern. ungewöhnlich ist, wie offen die 51-jährige Helga Götze von ihrer sexuellen Befreiung erzählt. Durch eine Urlaubsbekanntschaft auf Sizilien und mit Unterstützung des Ehemanns.
Ich wollte mir dieses Lusterlebnis wieder verschaffen und habe dann überlegt, wie man hier in Hamburg wohl eine Möglichkeit finden könnte, einmal in der Woche eine Begegnung zu haben, die Familie nicht stört und mir das gibt, was ich mir erträumte.
Der Fernsehauftritt macht Helga Götze schlagartig bekannt. Er ist auf einem Monitor in der Villa Oppenheim in Berlin-Charlottenburg zu sehen. Die Diskussionssendung bildet den Startpunkt für die Ausstellung, die das dortige Stadtmuseum der Künstlerin und Aktivistin aktuell widmet. Götze verlässt 1978 die Familie in Hamburg und zieht nach West-Berlin. Ab 1983 wohnt sie bis zu ihrem Tod 2008 in Charlottenburg. Von dort aus geht sie auf die Straße.
So ab 83 fängt sie an, sich eben zu etablieren. Das erkämpft sie sich auch sehr hart, diesen öffentlichen Raum. Das ist auch was, was uns in dieser Ausstellung sehr interessiert, wie sie es eben auch geschafft hat, sich diesen öffentlichen Raum anzueignen. Das passiert über verschiedenste Platzverweise von der Polizei zum Beispiel, mit der sie nach und nach dann eben einen Modus findet, wie man sich arrangiert.
Erklärt Heike Hartmann, Museumsleiterin und Teil des kuratorischen Teams. Die Autodidaktin hat ihr Leben umfassend dokumentiert. Also auch den Postverkehr mit der Polizei. Eine Anzeige hält fest, dass sie
lautstark wortwörtlich sang: Fick nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Ferner zeigte sie eine Tafel, 30 mal 22 Zentimeter, mit der Aufschrift: Demut ist der Beginn der Weisheit. Ficken ist Weisheit. Buchstabengröße 8 Zentimeter, in Druckschrift geschrieben. Hierdurch fühlten sich die Trödelmarktgäste belästigt, sowie deren Kinder sittlich gefährdet. Tafel wurde beschlagnahmt.
Helga Götze verbucht ihre eigene sexuelle Befreiung nicht als persönlichen Erfolg, sondern erkennt ein gesellschaftliches Problem. Dass Frauen ab 40 als sexuell wertlos gelten sollen, dass ihnen Promiskuität versagt ist, dass Männer gefangen sind in falschen Rollenbildern und Ängsten. Wie Helga Götze dagegen ankämpfte, war durchaus eine Kunst. Darauf lenkt die Ausstellung den Blick, etwa bei der selbstgemachten Kleidung, den Stickarbeiten mit sexuellen Motiven und christlichen Symboliken, für die PR im öffentlichen Raum.
Also diese Stickarbeiten trug sie auch durchaus am Körper. Also es gibt Westen, es gibt Fahnen, die sie hatte, es gibt Hauben, die sie selbst bestickt hat mit ihren Botschaften. Also die bekannteste ist ja immer dieses Ficken ist Frieden, was auch immer wiederholt ist. Und was damals eben Protestmedien sind, sind jetzt eben Textilarbeiten, die in künstlerischen Kontexten gezeigt werden.
So wird Helga Götze lesbar als Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen. Wie sie sich mit künstlerischen Mitteln wie Kostüm, Performance und Gedichten aus der Unsichtbarkeit kämpft, die für sie als Hausfrau und Mutter vorgesehen wäre. Besonders interessant sind die Fotos, die Ilona Feher gemacht hat, weil die das Publikum von Götzes Auftritten zeigen.
Also hier in diesem ersten Bild sehen wir eben drei jüngere Männer, die mit sehr unterschiedlichen Gesichtsausdrücken zwischen belustigt und ungläubig eben in die eine Richtung schauen, eben Richtung Kamera und auf Helga Götze schauen.
Einzelkämpferin blieb sie die meiste Zeit, auch wenn Helga Götze
immer wieder den Anschluss sucht, auch an die Frauenbewegung. Da geht es um die Frauensommeruniversitäten, die an der TU Berlin regelmäßig stattfanden, wo sie selbst auch einmal einen Beitrag hatte im offiziellen Programm, im nächsten Jahr dann auch versucht wird, wieder eingeladen zu werden und daran scheitert, den Brief dann auch nochmal beantwortet und sich letztendlich entscheidet, dann dort auch wieder stören zu gehen. Also das waren immer die zwei Möglichkeiten, die sie hatte.
Die Ausstellung stört übrigens selbst. Objekte, Schautafeln und Fotos sind im ersten Stock der Villa Oppenheim zu sehen, zwischen den Gemälden und Plastiken aus der Sammlung Rausendorf, die dort sowieso gezeigt werden. Helga Götze trifft auf Max Liebermann, was die Stimmung hebt.
Helga Götze, die Ausstellung in der Berliner Villa Oppenheim ist bis zum 15. März zu sehen. Geht doch, auch das Lebensmotto von Bryce Vine aus New York. Jetzt bitte die Ohren besonders spitzen.
Dresden, 1989. Die Menschen in der DDR demonstrieren für Freiheit. Und auf der Bühne der Semperoper Ludwig van Beethovens Befreiungsoper Fidelio. 20 Jahre später, 2009.
Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, seine Exzellenz Wladimir Putin.
Wladimir Putin erhält auf der Bühne der Semperoper einen Preis.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.
Zu hören ist auch das ab morgen in der ARD-Audiothek im neuen Kulturpodcast Klang der Macht Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda. Mitgastgeber in den 6 Teilen ist, wie eben gehört, Axel Brüggemann, Journalist und Auskenner in klassischer Musik. Schönen guten Abend.
Hallo, Frau Wuttke.
3 Ereignisse, die auf den ersten Blick, aufs erste Hören nicht viel miteinander zu tun haben. Warum ist das ein Irrtum?
Das ist ein relativ komplexer Podcast, in dem wir festgestellt haben, dass Geschichte und Gegenwart sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Und deshalb erzählen wir auf 3 Zeitebenen, die sich unterschiedlich ergänzen, diese Geschichte. Einmal 1989, Fidelio steht auf der Bühne der Semperoper, Christine Mielitz inszeniert diese Befreiungsoper mit dem Grenzzaun der DDR auf der Bühne, was ja schon skandalös war. 20 Jahre später, Wladimir Putin, der 1989 als KGB-Offizier in Dresden war, kehrt zurück nach Dresden und bekommt den Georgsorden auf der Bühne der Semperoper. Und bei dieser Preisübergabe, da haben sich Freundschaften gebildet, die bis heute in diesem Putin-Kulturnetzwerk eine Rolle spielen.
Wo begann die Recherche? Wodurch wurde sie ins Laufen gebracht? Und wo zeigt sich, dass Verbindungen bis heute existieren?
Also tatsächlich begann sie in einem Fernsehstudio bei Dreisat, als wir die schönsten Opern aller Zeiten gewählt haben. Und da war ich auch schon als, das haben Sie eben gesagt, Experte für eh alles dabei und saß neben Christine Mielitz, die eben diese Fidelio-Inszenierung damals in Dresden auf die Beine gestellt hat und erklärt hat, mit welchem Impuls Oper und Kultur auf diese demonstrierenden Menschen in der Straße gewirkt hat, dass eigentlich in der Semperoper der Soundtrack des Dresdner Mauerfalls stattgefunden hat. Das hat mich begeistert. Ich selber komme aus Bremen, kannte den Bremer Intendanten Hans-Joachim Frey, der vorher in Dresden war und diesen 2009er Semperopernball organisiert hat und wusste, dass er bei diesem Semperopernball Wladimir Putin nicht nur kennengelernt hat, sondern sich auch eine Art, ja, ich glaube, Freundschaft gebildet hat. Und da habe ich dann ein bisschen recherchiert. Unter anderem trat bei dieser Preisverleihung auch der Cellist Sergei Roldugin auf. Der ist nicht nur Putins Schulfreund, sondern der ist auch Taufpate von Putins Tochter. Da haben sich Freundschaften gebildet 2009, die, und jetzt die Antwort auf Ihre Frage, bis heute aktiv sind. Also Roldugin zum Beispiel taucht in den Panama-Papieren auf. Eigentlich ein Cellist, bei dem mehr als 1 Milliarde Dollar sozusagen nachweislich in Panama geparkt wurde. Und das haben wir mit den Obermeiers, also den Recherche- und Investigativjournalisten, die für den Spiegel zusammen nochmal angeguckt und aufgerollt und gesehen, Kultur ist eben nicht nur das Gute, Schöne und Hehre, sondern es kann auch für nicht ganz saubere Geschäfte genutzt werden. Es gibt Freundschaften, die dann gebildet wurden, Matthias Warning und Wladimir Putin, die kannten sich wahrscheinlich schon aus Dresdner Zeit, weiß nicht, ob sie sich begegnet sind, aber Warning war dann Chef von Nord Stream 2 und Nord Stream 2 war natürlich ein Sponsor auch von Kultur, also von Orchestern, zum Beispiel des Baltic Sea Philharmonic Orchestras. Alles Möglichkeiten, wie Politik und Wirtschaft Kultur benutzen, um ein Image zu schaffen und um umstrittene Projekte, wie zum Beispiel die russische Pipeline, kulturell weiß zu waschen. Und diese Stränge haben wir alle verfolgt.
Hätten Sie je gedacht, dass das mal dermaßen politisch werden könnte?
Was ich nicht gedacht habe, ist, was sich daraus entwickelt hat. Und die Ginny Wasilewski, mit der ich den Podcast zusammen gemacht habe, und wir haben ja über 5 Jahre daran gearbeitet und recherchiert. Und in diesen 5 Jahren hat sich plötzlich ja auch die Welt verändert. Plötzlich kam der Großangriff und die Großoffensive Russlands auf die Ukraine, die natürlich alles nochmal komplett über den Haufen geworfen hat, weil plötzlich Kultur nochmal wieder eine ganz andere Rolle spielte. Ich sage nur Stichworte russische Dirigenten, Theodor Kurenzis oder Valery Gergiev, dessen Geldströme dann von Nawalny auch aufgegriffen wurden. Also plötzlich spielte die russische Kulturpolitik und Kulturpropaganda nochmal eine ganz neue Rolle. Und wenn wir dann auf Hajo Frey, also Hans-Joachim Frey, den Veranstalter dieses Semperopernball 2009 kommen, der ist heute Intendant in Sotschi, also in Putins Sommerresidenz und sorgt unter anderem dafür, dass auch noch heute deutsche Künstler nach Russland eingeladen werden. Zum Beispiel Justus Franz, der regelmäßig in Russland gastiert, oder der ehemalige Cellist des Leipziger Streichquartetts, Matthias Moosdorf, der heute AfD-Abgeordneter ist, aber immer noch zu Konzerten nach Russland reist. Eingeladen von Hajo Frey, der 2009 Putin diesen Georgsorden in der Semperoper verliehen hat.
Wer ist denn in den 6 Folgen des Podcasts im Gespräch zu hören? Wer hat sich bereit erklärt, über dieses Thema zu sprechen? Und wer hat sich verweigert?
Na, die historische Achse, die ist natürlich relativ leicht abzudecken gewesen, also das Dresden 1989, aber auch für uns wahnsinnig spannend, weil ich glaube, wenn so eine Generation nach dem Mauerfall nochmal den Mauerfall reflektiert, ist das ganz anders. Wir haben zum Beispiel Frank Richter, der sozusagen die Proteste angeführt hat auf der einen Seite und Wolfgang Berghofer, den damaligen Bürgermeister von Dresden. Und das Erstaunliche ist, die waren Gegner natürlich in der Geschichte und blicken heute relativ ähnlich auf den Zustand der Bundesrepublik. Ganz anders war Hans Modrow, sozusagen der SED-Beauftragte für Dresden, der hat uns eins seiner letzten Interviews, bevor er gestorben ist, gegeben und der war ganz uneinsichtig. Ne? Da funkelten bei ihm noch die Augen, als er über Putin geredet hat. Wir waren in der Stasi-Unterlagenbehörde, haben geguckt, wie konnte es überhaupt sein, wie wurde ein Opernhaus wie die Semperoper ausspioniert und haben festgestellt, und das ist auch neu, dass es einen Eube gab, einen Offizier im besonderen Einsatz. Das gab es sonst nur bei großen Unternehmen wie der Leuna oder was weiß ich was. Also das ist wirklich ein historischer Krimi. Da haben wir viele Protagonisten gekriegt, was natürlich schwieriger ist, Protagonisten zur Gegenwart zu finden. Wir hatten unterschiedliche Kontakte mit Hans-Joachim Frey, der hat sie dann abgebrochen, aber wir haben mit Wegbegleitern gesprochen, die ihn in Dresden getroffen haben. Wir haben, wie gesagt, mit Frederik Obermeier, dem Investigativjournalisten, gesprochen, der die Panama-Papiere angeguckt hat und haben dann nochmal einen besonderen Blick auf Sergej Roldugin und das russische Geld in Panama genommen und auf die Frage, wie hängt das eigentlich mit der Kultur zusammen. Wir haben Menschen getroffen, die beim Usedom Musikfestival sehr kritisch die Augen aufgemacht haben und geguckt haben, wie sind da eigentlich die russischen Geldströme von Nord Stream 2. Also es ist eine Collage von ganz, ganz vielen Gesprächspartnern, aus denen sich ein Bild ergibt, in dem die Vergangenheit und die Gegenwart auf ja schon erstaunliche Art und Weise miteinander verschmelzen. Und wir sehen, dass die Netzwerke der Geschichte auch heute noch Bestand haben.
Man könnte auch sagen, in der Kultur, wie in anderen Bereichen auch, eine Hand wäscht die andere.
Naja, auf jeden Fall könnte man sagen, in der Kultur gibt es, genau wie in der Wirtschaft oder im Sport, Interessen. Und diese Interessen werden meist von Gruppen verfolgt, die gemeinsam durch ein ganz langes Leben gehen und sich nicht nur ein, sondern meist 2 oder 3-mal sehen. Ich glaube, wenn der Podcast irgendwas schaffen könnte, vielleicht ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir sehen, dass in der Kultur nicht alles automatisch gut, her und schön und humanistisch ist, weil wir Beethoven spielen, sondern dass wir genau hingucken müssen und dass wir gerade da auch einen Journalismus brauchen, der vielleicht investigativ ist und nachfragt. Im Sport, beim Doping und so gibt es das schon. In der Kultur sind wir dann noch schwach aufgestellt. Das hat mir der Podcast gezeigt, dass wir vielleicht unseren naiven Glauben, dass Kultur immer das Gute will, nochmal hinterfragen müssen und 2-mal hinschauen müssen.
Sagt Axel Brüggemann, Co-Host des Podcasts Klang der Macht, Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda, ab morgen in der ARD-Audiothek. Ich danke schön.
Danke, Frau Wuttke.
Hans van Trotha hat jetzt das Wort, Tenor seiner Kulturpresseschau. Auch die Zeitungsfeuilletons machen sich große Sorgen.
Ist die Kultur noch zu retten? Und die Demokratie? Dass die Fragen zusammenhängen und wie akut sie sind, das treibt die Feuilletons um, wie auch nicht. Im Tagesspiegel markiert Rüdiger Schape die Kampfzone Kultur. Die Demokratie muss lernen, sich zu verteidigen, ruft er Demokratie und Kultur gleichermaßen zu. Wenn von Kultur die Rede sei, dann immer häufiger im Kompositum mit Kampf oder gar Krieg. Kultur ist Zielscheibe. Kultur hat sich zu verteidigen. Sie hat einen Zweck zu erfüllen, ein Ziel zu verfolgen, das über sie hinausgeht. In den USA, so Rüdiger Schape, führen Trump und seine riesige Gefolgschaft einen Krieg gegen fast alles, was einmal als gesellschaftlicher Fortschritt galt, aber offenbar nie wirklich Konsens war. Das Verrückte sei, die radikale Rechte führt vielerorts ihren Kulturkampf mit Erfolg und die demokratische Politik ist sich nicht einig bei den Ausgaben für Bildung und Kultur. Während die Kultur mehr gesellschaftspolitische Aufgaben übernehmen soll, drohen in diesem Bereich Entlassungen und Einschränkungen, als hätten die demokratischen Akteure nicht verstanden, was auf dem Spiel steht. Es sei kein schöner Befund, denn es signalisiert Bedrohung. Kultur gehört zur kritischen Infrastruktur und einst lehrten uns die USA Demokratie. Nun zeigen sie, wie man sie abschafft. Wie das konkret aussieht, erläutert Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau mit einem Blick in die Geschichte. Er erinnert daran, dass der US-Politiker Joseph McCarthy ab 1950 eine kurze, aber heftige amerikanische Ära prägte, die sich nun zu wiederholen scheint. Ein Zeitalter der Angst. Mit dem Schlagwort McCarthyism, erinnert Hesse, meint man nicht nur die Jagd auf Kommunisten, sondern das Prinzip, Verdächtigungen und Rufmord in ein politisches Instrument zu verwandeln. Die Gegenwart scheine das Experiment wiederholen zu wollen, das schon damals tiefe Wunden in den USA hinterließ. Durch populistische Rhetorik inszenierte sich McCarthy, wie heute Donald Trump, als Sprachrohr des wahren Amerika gegen die angeblich dekadente Elite in Washington. Die Angst der Menschen von damals sei heute wieder spürbar. Im FAZ-Feuilleton wirft Oliver Weber ein Schlaglicht auf den Zustand der demokratischen Parteien hier bei uns. Hinter dem Wachstum der Bürokratie verbirgt sich eine stille Krise, so seine These. Die Volksparteien entfremden sich von ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Dieser Verlust der gesellschaftlichen Bindungen gehe unweigerlich mit einer Zunahme der Ämterpatronage einher. Nicht nur die aus den Fraktionen besetzten parlamentarischen Staatssekretäre haben sich deutlich vermehrt, auch die den Ministerien persönlich zugeordneten Stäbe schwellen an. Die Parteien kompensieren so den Verlust ihrer gesellschaftlichen Anbindung. Sie schaffen Posten für ausgebildete Parteisoldaten und rekrutieren ihre Funktionselite selbst vermehrt aus dem Stab der politisch ambitionierten Beamtenschaft. Was den Wasserkopf der Bürokratie hervorrufe, das sei die grundsätzliche Entwicklung der Volksparteien zur professionalisierten, aber gesellschaftlich entkoppelten staatsnahen Wahlkampf- und Verwaltungsorganisation. Die Lücke, in die Antisystemparteien wie die AfD stoßen, könnte man auch hier verorten, statt sie einzeln politischen Fehlentscheidungen zuzurechnen, so Oliver Webers Fazit. Und wo bleibt da die KI? Erstmal noch außen vor, wie es aussieht, aber wir erfahren zurzeit ja scheibchenweise, was die Kollegin alles schon so kann, auch in der Kultur. Die Taz-Kultur meldet, dass der Guardian meldet, dass eine künstliche Intelligenz gerade eine Caravaggio-Kopie als Original identifiziert hat, immerhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,7%. Aus derselben Taz erfahren wir, dass die KI, die bekanntlich Gelerntes anwendet, auch Quatsch lernt, wenn der nur insistent genug ist. Das bedarf dann der Korrektur durch die unverzichtbare Taz-Kulturkolumne Berichtigung. Von einem Audio-Giude, meldet diese, sei in der Vortagstaz die Rede gewesen. Gemeint war der Audio-Guide. Der Guide, der zum Giude wird, scheint in allen möglichen Sprachen ein derart häufiger Vertipper zu sein, dass selbst die KI, ausdrücklich nach einem Giude befragt, immer nur den Guide kennen will. Wie gut, dass es die Taz-Berichtigung vorerst noch gibt.
Hans von Trotas Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.